Hallo und herzlich willkommen zu dieser April-Bonus-Folge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich einen altbekannten und sehr beliebten Gast, nämlich den Micha, den Schattenläufer. Hallo.
Hallo Philipp, ich dachte, wir hätten uns auf nervig und niveaulos geeinigt für diese Ausgabe.
Stimmt, diese Folge wird nervig und niveaulos, denn sie hat eine ganz amüsante, anekdotenhafte Hintergrundgeschichte. Wir haben uns ja getroffen das letzte Mal in echt auf der Comic-Con in Stuttgart, wo wir dann ja auch eine Podcast-Folge zu hatten, wo wir auch so ein bisschen drüber gelästert haben, über zumindest manche Aspekte der Comic-Con. Und wir haben uns irgendwie auch mal so unterhalten, was denn so recht erfolglose Projekte vom Trash-Talk waren, wo die meisten HörerInnen gesagt haben, nee, lass mal, das muss nicht unbedingt sein. Das war, als die Leo und ich einmal quasi Dr. Sommer-Team waren. Und ja, jetzt sind wir wieder Dr. Sommer-Team, denn du hast eine ganze Menge, die du quasi dir von der Seele reden möchtest. Und ich möchte natürlich, wenn, es ist niveaulos, also muss ich ja mitreden. Also lass uns doch einfach mal anfangen, über die schlechten Dinge des Rollenspiels zu lästern. Weil ich meine, es ist 1. April heute, das passt auch so wunderbar. Los geht's, ich höre zu. Als Dr. Sommer nick ich wissend und vielleicht sage ich auch mal was dazu.
Ja, da gab's doch mal Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen oder sowas. Dann bist du Dr. Philipp Lohmann. Der Nerd, dem die Nerds vertrauen, sozusagen, ja. Ja, also, fangen wir doch mal an mit dem ersten Aufreger, was mir so ein bisschen die Galle hochtreibt, wo man sieht, dass Namen eigentlich das Wichtigste sind und Inhalte mehr oder weniger gar nichts mehr und nur noch Reichweite. Das ist das Matt Colville Dungeon Master Roleplaying Game, das innerhalb von kürzester Zeit auf 4,6 Millionen gefundet wurde. Dabei ist es im Moment nur ein Arbeitstitel und ein Name. Die Konzepte sind nahezu austauschbar und es ist auch so eine eierlegende Wollmilchsau, die da cineastisch und taktisch und episch, heroisch, gleichzeitig aber simulationistisch sein soll. Also ja, einmal quer durchs Gemüsebeet und wieder raus. Warum wird das so dermaßen gefundet? Dr. Philipp, sag mir, warum ist es so beliebt?
Es macht einfach der Name. Also es ist, glaube ich, wirklich immer der Name. Wenn ich zum Beispiel manchmal so aus Langeweile durch Kickstarter durchscrolle oder durch Startnext durchscrolle, weil ich wieder mal viel zu viel Geld auf meinem Konto habe, weil einfach im Rollenspiel-Business zu bloggen einfach die Millionen bringt. Wir wissen alle, wie es läuft, nicht wahr?
Ja, ich habe auch schon anbauen müssen. Jetzt krieg das Geld nicht mehr unter, ja.
Dann habe ich teilweise ganz oft Projekte, die dann aber, weil sie eben keinen berühmten Namen haben, weil bei einem, zwei, drei Euro sind, bei einem Zielwert von 100.000 Euro teilweise, die wirklich auch sagen, sie präsentieren ja das Spiel der Zukunft, das ist zugegebenermaßen meistens eher so im Videospielbereich, die ja sagen, ich entwickle das neue Steam, ich entwickle das neue Good Old Games, ich entwickle das neue iTunes, ich entwickle das neue Half-Life, all sowas, nicht wahr? Mhm. Und wo dann irgendwie ein Indie-Entwickler also wirklich auch eine Skizze hingeschludert hat, vielleicht noch so ein Whiteboard abfotografiert und sagt, gebt mir doch mal bitte 100.000 Dollar oder 1 Million Dollar oder noch mehr. Ich habe mal an der Volkshochschule einen Kurs gemacht für Basic oder für C++. Das wird reichen und ganz realistisch natürlich, in 2 Monaten habt ihr das neue Baldur's Gate 3 oder sowas. Und das funktioniert natürlich nicht, logischerweise. Wenn du aber einen richtig fetten Namen hast, dann kommen die Leute einfach. Das ist jetzt komplett ohne Wertung gemeint, okay? Weil ihr wisst alle, und ich glaube, dir geht's ja genauso, System Matters macht super geile Spiele. Mhm. Aber allein, weil Dinge bei System Matters erscheinen, bekommen sie schon mehr Geld, als wenn du als kleiner Indie-Entwickler oder als kleine Indie-Entwicklerin selber was probierst. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, letztes Jahr, oder? Es war letztes Jahr. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie das Spiel hieß. Ich habe schon wieder vergessen. So ein Tarot-Karten-Rollenspiel-Gruselgelumpe.
Und Du
erinnerst dich auch. Und der gute Mann ist durch alle Blogs und alle Podcasts getingelt. Also auch ich habe irgendwie, glaube ich, im Blog drüber geredet. Und Es gab wirklich so eine Woche, wenn du bei zum Beispiel bei dem Aggregator rspblogs.de geguckt hast, dann ist in einer Woche wirklich jeder zweite Artikel, der da von diesem Aggregator abgegriffen worden war, zu diesem Spiel ein Artikel oder eine Podcast-Folge oder eine YouTube-Folge. Und alle fanden es auch gut inhaltlich. Ne? Das war schon ambitioniert und ich habe denen auch was zugetraut. Aber da war kein Name dahinter und kein Verlag dahinter. Und das ist grandios, also wirklich grandios gescheitert. Und dasselbe Spiel mit derselben Qualität hätte da System Matters hintergestanden oder Uhrwerk Verlag oder Ulysses, also große Verlage oder kleine Verlage, die ein großes Renommee haben, wie System Matters beispielsweise, dann wäre das Ding aber sowas von durchgegangen. Aber so halt nicht. Der Name macht's. Der Name gibt dir einen Vertrauensvorschuss.
Dann lass mich doch jetzt an der Stelle mal kurz zündeln, ja? Ich bin jetzt mal der Advokat des Teufels. Heißt das, dass im Prinzip kleine Verlage prinzipiell verschissen haben und wir alle nur noch an den großen Zitzen nuckeln sollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, okay? Auf der einen Seite haben wir ja gerade das Beispiel gehabt, was ich hatte. Und ich sehe ja zum Beispiel auch, dass so tolle Sachen wie euer Subversion-Rollenspiel doch sehr gekämpft hat. Ihr seid ja auch ein sehr, sehr kleiner Verlag, okay?
Ja.
Aber auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel die guten Mädels von, oh Gott,
Plot Bunny Games. Ja.
Die halt auch da, weil Jasmin Neitzel ja Social Media technisch eine Göttin ist, die halt doch immer wieder das schaffen, das rauszureißen, obwohl sie so unbekannt sind und sich eine Marke aufgebaut haben, wenn auch in ihrer ganz, 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 ganz kleinen Nische. Also ich glaube, vielleicht schrittweise, ich glaube, das ist vielleicht die Antwort, schrittweise, die haben wirklich schrittweise ihre kleine Nische bedient und sind dadurch größer geworden und jetzt kennen wir alle zumindest den Namen Plot Bunny Games und wissen, die machen seltsame Rollenspiele, die aber irgendwie witzig sind und Spaß machen.
Ja, die sind ja auch dreimal platziert gewesen beim Goldenen Stefan, das war ja schon, also ich finde, das ist mehr als so ein Achtungserfolg, das zeigt schon was von Qualität und Publikumsliebling quasi.
Genau. Und hat wirklich sehr gutes Fanmanagement, sehr gute PR. Wie gesagt, diesen Tarotkartenspieler, der hat ja auch versucht, Werbung zu machen, aber halt vor allen Dingen über ja, InfluencerInnen, wie uns beispielsweise. Aber das zeigt vielleicht auch, dass InfluencerInnen zumindest in unserer Nische noch nicht die Macht haben, wie sie in anderen Bereichen haben. Also ich glaube, wenn du ein kleines Modelabel beispielsweise bist, keine Ahnung, du malst ein T-Shirt schön bunt an und die Badeschaum-Bibi oder so, die trägt das Ding. Und plötzlich wollen das die ganzen kleinen Mädchen alle kaufen. Aber wenn, sagen wir, du und ich, wir machen einen Podcast zusammen und sagen jetzt, das Tarot-Karten-Rollenspiel ist gut, alle mögen das und es wird gecrowdfundet oder Subversion beispielsweise, das muss noch nicht heißen, dass es plötzlich alle Rollenspielenden kaufen.
Ja, Philipp, das liegt einfach daran, dass niemand uns beide im engen Top sehen möchte. Also, ja. Meine Leute, meine Community, die sagt ja immer, ich soll einen OnlyFans-Account eröffnen. Da bin ich noch weit weg davon. Aber wir waren ja noch beim Thema Crowdfunding quasi. Sagt dir Runeblade was?
Nein, ich bin leider beim Crowdfunding relativ raus.
Na, ich glaube, ganz so wichtig war es jetzt auch nicht. Das Crowdfunding lief bis zum 14.03. und hat mit 1% Finanzierungssumme bei einem Unterstützer ja erfolglos geendet, sage ich jetzt mal. Dabei ist es durchaus ambitioniert und man sieht, dass da auch Mühe drin steckt. Es ist bloß ein Erstlingswerk und ich nehme einfach mal an, wirklich ein Erstlingswerk von einem relativ unerfahrenen Rollenspieler sogar, der aber da sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Also ja, die Ankündigungen sind reichlich, 400 Seiten Hardcover-Buch, 80 Berufe, 130 Charakterfertigkeiten, 190 Zaubersprüche und. Aber einfach total unbekannt und ich weiß nicht, ob das Ding nachher gut gewesen wäre. Im Crowdfunding waren etliche Schreibfehler drin und Inkonsistenten. Aber es zeigt mal ganz krass, wie wenig wir da sozusagen Vorschusslorbeeren geben und wie sehr wir uns auf große Namen verlassen. Und da haben wir ja einige, waren jetzt sogar, wie gesagt, Matt Colville oder eben die Jungs von Critical Role ihre eigenen Rollenspiele rausbringen, dann zieht das einfach ein ganzes Stück mehr. Und das ist für mich natürlich schon so ein bisschen ein Aufreger, weil wir gar nicht auf Qualität achten, sondern ganz viel auf Namen. Ne?
Wobei wir jetzt auch zu einem Zeitpunkt sind, wo Crowdfundings doch recht ins Geld gehen, einfach weil die Produktionskosten so teuer geworden sind. Wenn ich jetzt wie dieses Beispiel, was du gebracht hast, ein Rollenspielbuch mit 400 Seiten bringe, dann kostet es nicht wie früher, als ich mit vor 10 Jahren mit Rollenspiel angefangen habe, 39 Euro im Verlag und beim Crowdfunding 29 Euro, sondern ist Doppelte. Und das ist dann schon, ich weiß nicht, das ist 2 Wochen Essen. Also wenn ich jetzt nicht extra Döner kaufen gehe oder so, aber wenn ich jetzt ein normales 0815 Armbrot, eine Schnitte schmieren und vielleicht Spaghetti zum Mittagessen und so, das übliche Essen, was man isst, sind das 2 Wochen Essen. Wie wichtig ist dir das jetzt, noch ein Buch zu haben? Was ist, das Regal ist eh schon voll. Willst du noch ein Buch oder willst du ja vielleicht was essen? Ich glaube, ich will lieber was essen, um ehrlich zu sein.
Ja, da sprichst du einen ganz witzigen Effekt an, weil auf der einen Seite haben wir tatsächlich eine riesige Übersättigung. Es gibt inzwischen so viele Systeme, so viele Settings, so viele was weiß ich was alles. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch inzwischen Rollenspieler-Luxusprodukte, wie zum Beispiel diese epischen Spielleiterschirme aus Tropenhartholz mit Einspannbögen für Tablet und was weiß ich, extra Würfelbehälter, wo man 2,5 Kilo extra mit sich rumschleppt. Und naja, im Prinzip feierst du, dass du jetzt jedes Buch als PDF hast und auf deinem Tablet mitnehmen kannst ohne Gewicht und dann kaufst du dir so einen Schinken da.
Naja, man will halt repräsentieren. Man sammelt und repräsentiert und will zeigen, guck mal, wie cool ich bin und was für Zeug ich in mein Hobby investiere. Das ist doch dasselbe Prinzip beim Autofahren. Nehmen wir mal Volkswagen. Mir reicht ja im Prinzip, wenn ich ein Polo fahre. Meine Freundin fährt ein Polo, vollkommen in Ordnung, tolles Auto. Ich kann aber auch einen Passat nehmen oder wer ist die Luxusmarke? Phaeton oder so ähnlich von Volkswagen?
Phaeton
oder
so. Phaeton, ja genau. Mhm.
Ich kann auch einen Phaeton fahren, obwohl mich der Polo genauso schnell von A nach B bringt und auch noch in jede Lücke besser reinpasst.
Ja, das Auto ist sowieso so ein Kulturphänomen bei uns. Wenn wir uns anschauen, dass da Leute bereit sind, ich sage jetzt mal für eine Luxuslimousine 10.000 Euro mehr für dieselbe Technik auszugeben, dann aber beim Aldi vorfahren und dort den Lachs kaufen, weil er hier 50 Cent billiger ist. Also da musst du viel Lachs fressen, um die 10.000 Euro wieder reinzubuttern.
Ja, nenn immer, was ist einem wichtig? Das ist immer die gute Frage. Das ist genauso, manchmal haben Leute auch einfach einen Sammlerwut. Ich kenne einen Blogger, der ist nicht mehr aktiv, aber der war, ich glaube, sagen wir mal so, bis vor 10 Jahren war der die Instanz in DSA-Blogging und der hat DSA zwar wirklich gesammelt und war, glaube ich, da gab es, glaube ich, noch keinen Collectors Club, aber er hat wirklich alles, was kam, am Erstverkaufstag aus dem F-Shop geliefert bekommen. Er hat es teilweise nicht mehr angeguckt, sondern hat es ins Regal gestellt, nur damit es da ist. Und zu zeigen halt, wenn seine Rollenspielfreundin kam, guck mal, wie cool ich bin, ich habe alles von DSA seit 40 Jahren. Und wenn er mal reingeguckt hat, hat er es verrissen und hat in seinem Blog geschrieben, wie scheiße DSA ist. Aber es war halt ihm wichtig zu zeigen, guck mal, ich habe alles, ich kann es mir leisten, alles zu haben, ich bin der Coolste. Und das wird ja auch gefördert, zum Beispiel mit dem Collectors Club, dass die coolere Produkte früher kriegen, hochwertiger, nicht nur das billige Softcover, das coole Hardcover und all sowas.
Bist du jemand, den sowas anspricht oder bist du, wie soll ich sagen, Effizienzspieler?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt drauf an, so ein Kosten-Nutzen-Faktor. Wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Hardcover und einem Softcover, würde ich natürlich auch das Hardcover nehmen. Wenn das Hardcover das Doppelte von einem Softcover kosten würde, würde ich es nicht nehmen.
Und wenn es jetzt das Softcover gibt und das Hardcover in Echtleder mit Silberbeschlag?
Das muss ich nicht haben. Dafür spiele ich es zu selten und habe jetzt auch zu wenige Leute, die das interessiert in meinem Umfeld, dass ich das unbedingt haben muss. Also so Limited Editions oder so. Das ist ja schon bei Comics. Panini zum Beispiel haut ja für jeden zweiten Marvel und jeden zweiten DC-Comic immer eine Limited Edition raus, wo teilweise nur das Cover anders ist, kostet 5 bis 10 Euro mehr. Nee, das muss doch nicht sein. Sicherlich gibt es da sehr, sehr viele Menschen, die Freude dran haben, aber ich halt nicht.
Da bin ich auch zu basisnah, sage ich jetzt mal. Und ich würde es auch niemals einsehen, irgendwo 30 Euro mehr zu zahlen, nur damit mein Name im Impressum irgendwo erscheint oder in der Danksagung. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Wäre das für dich ein Verkaufsargument für irgendwas?
Nein. Also, wenn es das gibt bei manchen Crowdfundings, nehme ich das mit. Also, ich habe jetzt kein Problem mit, dass mein Name da drin steht. Aber nochmal einen extra Preis zu zahlen, nur damit mein Name drin steht, das muss nicht sein.
Aber Philipp, du hast dich ja jüngst mit dem Marc unterhalten, mit Marc Hambacher von den Leseratten, ja, wieder mal. Aber es ist ja, geht ja allen anderen auch so. Ich meine, Thorsten Loof geht es genauso und so weiter, Holger Klielmann, dass die alle sagen, sie können gerade nicht mithalten, weil der neueste Scheiß im Buchbereich ist der bedruckte Buchschnitt. Wer das nicht weiß, der dreht mal ein Buch so, dass er den Rücken sieht um 180 Grad und sieht dann im Prinzip die weißen Papiere, die nachher aufgefächert werden würden. Und auf dieser weißen Front gibt es da dann noch so Ornamentik, florale Ornamentik oder keine Ahnung was, meist ähnlich im Farbkonzept zum Rest. Und das ist jetzt der heiße Scheiß und es gibt Leute, die kaufen Bücher nur der Optik wegen mit buntem Buchschnittdruck. Kommt denn sowas auch für PMP? Was meinst du? Wie lange dauert das noch?
Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich glaube, das ist eher so, in Anführungszeichen, ein Jugendding. Die Jugend will repräsentieren. Das ist, das, glaube ich, diese Instagram-Ästhetik. Und ich glaube, die normale Rollenspielszene ist doch schon ein bisschen zu alt und zu gesetzt für dieses Instagrammable und Instagram-Szene-mäßige. Es gibt ja irgendwie, zumindest was ich so mitbekomme, ich bekomme, obwohl ich zum Beispiel kein TikTok benutze, bekomme ich viel von BookTok mit. Einfach, weil das mindestens über Social Media und wenn es bei Blue Sky oder bei X ist, wird mir das in die Timeline gespült. Auch wenn ich es gar nicht sehen will, weil BookTok ist überhaupt nichts für mich, okay? Aber ich habe noch nie was gehört, obwohl das viel mehr in meiner Szene drin ist, in meiner Bubble, von PNP-Tuk, wo sie dann sagen, oh, guck mal, der neue DSA-Band, der hat aber schöne Zeichnungen, hat er bestimmt, aber das ist mir noch niemals irgendwie als kurzes Video oder so in die Timeline gekommen.
Ja, lass uns doch anfangen hier.
Und fang du dich auch noch an. Es hat mir jetzt der Würfelheld, der glaube ich letzte Woche mich erst genervt, der will sowas starten. Oh, bitte nicht. Nee, da bin ich glaube ich zu alt für. Ich werde jetzt fast 40, also nee, es muss nicht sein.
Aber du merkst doch daran, dass irgendetwas popkulturell gut angekommen ist. Das merkst du daran, dass es davon auch Porn-Varianten gibt. Also PNP-Porn würde ja bedeuten, dass PNP jetzt in der Gesellschaft angekommen ist. Und das haben wir ja schon ansatzweise. Also würde auch der bunte Buchschnitt irgendwann kommen. Und was weiß ich, Collectors Edition, Sammlerfiguren, irgendwie sowas. Man muss doch den Markt melken, jetzt wo er stark wird, oder?
Und ich habe da auch im Prinzip nichts dagegen, solange ich persönlich immer noch mein günstiges Softcover bekomme. Aber wir haben ja auch schon im Podcast drüber geredet, dass du in der Rollenspielszene jetzt nicht maximal viel Geld verdienst. Also wenn es dank bunten Büchern Ulysses noch in 10 Jahren gibt, den Uhrwerkverlag noch in 10 Jahren gibt oder meinetwegen in 20, 30, 40 Jahren und die Kinder vom Markus Plötz dann irgendwann Ulysses übernehmen und alles ein gesunder Markt ist und die Angestellten, die RedakteurInnen Geld bekommen und zwar gutes Geld dafür, dass sie da arbeiten, dann bin ich doch fein damit. Solange es der Rollenspielszene gut geht, egal wie, geht's mir gut, weil ich weiß, ich bin in der florierenden Szene.
Ja, wobei bei jeder florierenden Szene, wo genug Geld drin steckt, wo genügend Umsatz da ist und Marge da ist, da hast du ja das Monopol der Starken. Und das würde bei uns im Rollenspiel natürlich bedeuten, dass viele Kleinverlage kaputt gehen, wie zum Beispiel Obscurati oder Prolifeder oder wer auch immer da noch genannt sein möchte. Vielleicht noch so ein bisschen Mario Truand, wobei der schon ein bisschen zu groß ist. Also die Kleinen würden dann wahrscheinlich zuerst weggewischt werden, nehme ich mal an. Weil solche Späße kannst du dir nur erlauben, wenn du halt wirklich die Umsatzzahlen hast, die Auflagezahlen.
Ja, aber die bleiben ja trotzdem. Das sind dann ja keine Firmen im Sinne von, wir wollen jetzt maximal Gewinn erzielen, damit wir unser Leben damit finanzieren können. Sondern das sind ja so Liebhaberprojekte. Und ich glaube, Liebhaberprojekte wird es immer geben, auch wenn es große Firmen gibt, die maximal abcashen.
Ja, das mag schon sein. Wobei wir es ja auch so sehen, dass jetzt schon durch Critical Role D&D so eine Riesenmarktposition bekommen hat, dass manche Leute schon D&D und Rollenspiel gleichsetzen. Jetzt kenne ich mich ja bei D&D gar nicht so richtig aus. Das ist ja eher was für dich, weil du ja eher so Dungeon Crawler unterwegs bist. Wie ist denn das jetzt mit dem Jubiläum von D&D? Was geht da jetzt?
Bekomme immer bloß Negatives mit tatsächlich. Ich bekomme irgendwie meine ganze YouTube-Timeline, obwohl ich mir die Videos nie angucke, weil sie mich irgendwie gar nicht so interessieren und weil ich in meiner knappen Freizeit eigentlich nicht so viel Negatives haben möchte, außer wenn ich mal ein Buch verreiße oder so. Dass wieder irgendein CEO von Hasbro, also die Firma, der Wizards of the Coast gehört, wieder denkt, wir können jetzt die Kuh noch ein bisschen mehr abmelken. Wir sparen uns Geld ein, weil wir die KI-Texte generieren lassen, indem alte Werke als, als Referenzmaterial genutzt werden. Aber ich finde diese ganze D&D-Diskussion immer so ein bisschen übertrieben. Solange es noch die OGL gibt und du kannst die Dungeons and Dragons Regeln benutzen für deinen eigenen Kram, ist doch eigentlich alles fein. Wann war denn irgendwie der letzte richtig große Rollenspielboom? Das war doch, glaube ich, zur dritten Edition, wo es dann auch schon OGL gab und jeder konnte quasi für dieses W20-System seinen eigenen Kram erschaffen und denen ging's gut und die haben auch Leute gehabt, die das kaufen. Und ja, okay, dann kannst du halt nicht dein tolles, selbstentwickeltes 20W6-System nehmen, sondern musst halt W20 machen. Aber trotzdem kannst du doch sagen, hier meine super Science-Fiction, Cyberpunk, My Little Pony Crossover-Welt ist kompatibel mit dem Dungeons & Dragons W20-System und die Leute kaufen das. Die freuen sich doch darüber. Und ist auch immer die Frage, kann ich das mit Dungeons & Dragons spielen oder kann ich das mit dem W20 spielen, so wie ich es kenne? Die Regeln sind gleich, nur die Welt ist anders. Und das funktioniert doch. Ist auch selbst bei Dungeons & Dragons, dass du verschiedenste Welten hast, die alle mit demselben Regelsystem funktionieren. Also klar, es gibt LiebhaberInnen, die 3W20 von Das Schwarze Auge super toll finden. Ist ja okay, aber wäre denn die Welt so viel schlechter, wenn es Aventurien mit einem W20-System gäbe? Also ja, natürlich Erzählsystem und so weiter und ein bisschen anderer Verlauf der Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Ist mir alles klar. Und dann Dragons ist ein bisschen kampflastiger. Aber prinzipiell wäre denn das ein großer Weltuntergang, wenn jetzt alle W20-Systeme spielen würden, aber die Welten existieren und würden gekauft werden. Mhm. Ein falsches Beispiel. Ich habe ja das Herbstlande-Rollenspiel geschrieben. Ich glaube, es wäre erfolgreicher gewesen mit einem W20-System, wenn man fett draufgeschrieben hätte, funktioniert mit Dungeons & Dragons, als mit dem Würfelsystem, was ich mir ausgedacht habe. Okay? Aber im Endeffekt wären bestimmt mehr Leute drauf angesprungen. Ich meine, es war so schon erfolgreich, ne? Es ist in der zweiten Auflage, der zweite Abenteuerband ist in Planung und alles drum und dran. Aber vielleicht wären wir jetzt schon bei der fünften Auflage, wenn es Dungeons & Dragons kompatibel gewesen wäre.
Aber da vergleichst du jetzt ja so ein bisschen nicht Äpfel mit Birnen, sondern Elstar mit Buskopf, sage ich jetzt mal. Ja? Weil DSA und D&D, das sind ja quasi nahezu Sukkurate, die kannst du ja austauschen, ist ja kein großes Ding. Wir haben bei beiden ein HP Plotter-System mit heroischem Heldensystem mit binären Entscheidungen, also Hit oder Nicht-Hit, vielleicht noch ein Crit dazu oder sowas. Aber das ist ja im Wesentlichen ist DSA, D&D dasselbe, du kannst dasselbe damit spielen. Vergleich es doch mal mit was anderem, zum Beispiel. Jetzt muss ich natürlich schnell mal was überlegen. Aber so Tales of the Floating Vagabond mit dem W20? Ich weiß nicht. Oder so ein Profisystem wie Shadowrun, wo ja im Prinzip alles tödlich sein sollte. Das mit einem Hitpool von 80 Hitpoints und Rüstungen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde, wenn man da sich gegenseitig so runterkloppen müsste wie in den heroischen Systemen.
Ich glaube, das wäre trotzdem kein Problem, weil du einfach die Werte ein bisschen anpassen müsstest. Wenn du 80 Hitpoints hast und ein Hit soll töten, dann hat halt eine MG-Salve 80 Schaden und nicht nur ein W6 Schaden. Du musst halt alles
anpassen. Da müssen wir jetzt ganz in die Tiefe gehen, ja, weil du hast halt zu viel Streuung. Da kannst du ja auch du kennst es ja, der Barbar, der bei Geschichtskunde dann die 20 würfelt oder wie auch immer. Also da hast du zu viel Streuung. Dann könnte dann der Zufall zu sehr den Kampf bestimmen, wenn du so machst. Aber gut, da wollen wir jetzt gar nicht ganz in die Tiefe gehen, ja. Also D&D wird 50. Es gibt jetzt auch Lego-Modelle von D&D. Hast du schon gesehen?
Habe ich schon gesehen. Das ist irgendwie ziemlich cool. Und ich habe das Gefühl, so ein paar Lego-Modelle, wenn man auf entsprechenden Fachseiten ist, es gibt ja so 1000 Seiten im Internet, wo andere Hersteller sind, die irgendwie dasselbe machen wie Lego, in genau derselben Qualität, nur billiger und ohne Lizenzen, wo Fans beispielsweise Bauanleitungen reinstellen und du musst einfach die entsprechenden Teile dir bloß bestellen oder aus dem Fachladen kaufen oder sogar aus dem Lego-Laden kannst du ja die Teile einzeln kaufen und dir ein eigenes Set bauen. Also es gibt schon ganz viel, aber jetzt natürlich Lego, was ja die größte Marke ist mit D&D zusammen, die größte Marke, also da rollt der Rubel, das kann ich dir sagen.
Aber sicher, ja. Da kann die Kuh direkt dann am Fließband gemolken werden. Wobei diese Mimik, die sieht schon sehr cool aus, muss ich schon sagen.
Ich weiß ja nicht, wie viel die Lego-Mimik kosten wird.
Mhm.
Ich kann dir aber sagen, mir wird sehr oft Werbung für Temu eingespielt auf meinen Social-Media-Kanälen, also eine von diesen typischen chinesischen Billigplattformen. Und wenn dann so irgendwelche Deals sind wie, mach dir jetzt einen neuen Account, lad die App runter, dann kannst du das erste mit so und so viel Prozent Rabatt haben, dann kriegst du echt schöne Mimics, teilweise für 2 €. Das ist natürlich jetzt nicht offiziell Lego, es ist nicht offiziell Dungeons & Dragons, aber Mimic ist Mimic und, weiß nicht, kostet wahrscheinlich 10% oder sogar noch weniger als 10% von dem, was es kostet, wenn du Lego hast. Und wenn du es einfach dir ins Regal stellst, ganz ehrlich, aus einer Entfernung von einem halben Meter sieht schon keiner mehr den Unterschied.
Ja, es ist jetzt witzig, dass du Temu ansprichst, weil es ist ja ein Reizthema ohne Ende für mich. Also, dass Leute hier in Westeuropa sagen, ja, Menschenrechte sind mir wichtig, Umweltschutz ist mir wichtig, die Mineralölsteuer, damit wir nicht so viel Mineralöl rausblasen, ist mir wichtig und so weiter und so weiter. Das alles ist mir super wichtig, aber ich kaufe bei Temu, weil da ist das günstiger. Das ist so dermaßen bigott. Da geht mir so ein bisschen mein Messer in der Tasche auf.
Oh, du armer Junge, ich habe auch schon bei Temu gekauft, tatsächlich. Und zwar ausgerechnet auch noch Rollenspielartikel. Also ich muss sagen, ist ja jetzt so, Rollenspielartikel wie Würfel zum Beispiel, ist ja jetzt nicht so, dass es da 1 Million Fabriken auch in Deutschland gibt, dass jetzt die deutsche Fabrikenlandschaft kaputt geht, weil ich mir jetzt Würfel beispielsweise aus China bestelle. Okay, ich glaube, da sind wir fair mit.
Ich zweifle mal einfach daran, dass es in Deutschland Würfelfabriken gibt.
Also ich glaube, ob jetzt eine Sammelbestellung ist von einem deutschen Einzelhändler oder ob ich es direkt bestelle, das kommt doch eh mit dem Flugzeug. Also ich vermute auch, CO2 wird jetzt nicht so der große Unterschied sein.
Ich denke, die kommen im Schiff, aber egal, ja. Ist gesetzt.
Ja, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich dann zum Beispiel gucke, es gibt's ja so jetzt ganz neu, ist ja heiße Scheiße, Würfel mit einer Glitzerfüllung.
Mhm.
Außen ist Plastik, innen drin ist so eine Flüssigkeit wie so eine Schneekugel und halt Glitzer. Und wenn du würfelst, dann fließt es umher und glitzert schön und glänzt schön, alles ist cool, okay?
Mhm.
Und ich bezahle das bei Temu ohne Rabatt oder irgendwas drum und dran, habe ich, glaube ich, bezahlt 7 € für ein Würfelset. Und ich gucke in Deutschland bei einer sehr bekannten Würfelhändlerin und zahle 45 €.
Mhm.
Da muss ich dann schon überlegen. Also, ja. Ich habe nichts dagegen, wenn es irgendwie 2-3 € Unterschied sind oder so. Ne? Das ist, selbst wenn es doppelt so teuer gewesen wäre, darum geht es nicht. In Deutschland wären es 14 € gewesen und nicht 7 €. Das wäre für mich auch noch fein gewesen. Aber zwischen 7 € und 45 € für dasselbe Produkt aus derselben Fabrik sehr wahrscheinlich, ganz ehrlich, alle meine Gutmenschen-Eigenschaften, die ich habe, werfe ich dann doch für diesen Preisunterschied über Bord, weil es einfach 38 € Unterschied sind. 38 €. Das musst du dir überlegen.
Ja, das ist schon herb. Das ist schon herb. Vor allem für so ein Produkt wie jetzt einen Würfel, der ja technologisch voll und ganz ausgereizt ist. Da gibt es ja jetzt keine großen Qualitätsunterschiede, sage ich jetzt mal. Ja, wo es natürlich Qualitätsunterschiede gibt, das sind so elektronische Produkte, wo dann halt die Temu-Sachen einfach ohne VDE-Prüfung oder sonst irgendwas sind. Und ja, da wird es dann schon sicherheitskritisch. Da will ich nicht sparen.
Da hätte ich auch große Angst, dass mir dann irgendwie das was wegschmilzt. Oder so. Das ist ja, das war so, als Timo aufgekommen ist. Das war, glaube ich, letztes Jahr ist es ja erst so richtig groß geworden. Wenn du guckst, dann bei YouTube und Timo eingibst, da kriegst du ganz viele Schreckensvideos, wo auch so Technik-YouTuberInnen irgendwie Timo-Kram testen und denen teilweise Dinge abbrennen oder so. Das ist scheiße.
Ja, genau, ja. Ja, und trotzdem haben wir ja auch hier im deutschen Rollenspielsektor so eine gewisse Billigbewegung, ja. Und wenn du da genau hinschaust, was wir da alles dagegen trotzdem haben an teuer Bewegung, dann gibt es ja auch diese super unnützen digitalen Würfel. Weißt du, von was ich rede?
Meinst du diese Würfel, wenn du eine bestimmte Zahl würfelst, dass die bunt leuchten, oder meinst du nochmal was anderes?
Ja, sie können bunt leuchten, sie können das Ergebnis direkt in dein Foundry oder VTT übertragen. Sie können bei einem 20er eine Fanfare und bei 1 ein Bu oder sowas abfeuern. Und ja, kriegst dann gleich grün angezeigt, wenn du getroffen hast, oder rot, wenn du verfehlt hast oder sowas. Und du kannst natürlich auch die Seiten theoretisch umprogrammieren.
Das ist natürlich Peak-Level-Dekadenz und Dinge, die man nicht braucht, und First-World-Problems und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich cool. Und gerade wenn du mit EinsteigerInnen beispielsweise spielst, die noch nicht genau wissen, ist es jetzt richtig gut gewesen, dass ich eine 15 gewürfelt habe, oder ist eine 15 nicht gut genug? Und das blinkt irgendwie grün und sagt, ja, hier, super, 15 hat gepasst. Ist doch schön. Wenn dadurch sozusagen die Zugänglichkeit gesteigert wird und die Einstiegshürde gesenkt, ist doch fantastisch. Und wenn man das Geld halt hat, wie gesagt, statt ein VW Polo halt ein Phaeton kaufen, warum nicht? Auch im Rollenspiel kann man ein Phaeton kaufen, ich habe da nichts dagegen. Für mich wäre es jetzt nichts, aber okay.
Ja, wobei, Zugänglichkeit ist ja relativ, weil es bedeutet ja zeitgleich auch, dass der Anfänger, wenn er da jetzt würfelt, nur sieht grün oder rot, aber nicht mehr wirklich versteht, was dahinter steckt. Und dann fängt es doch schon an, wenn ich meinen Charakter jetzt steigern kann. Was möchte ich denn steigern? Wo möchte ich denn besser werden? Wenn ich keine Ahnung mehr habe, was da die Konzepte sind dahinter, zum Beispiel, dass eben Geschicklichkeit meine Ausweichenstufe, also meine Armor Class effektiv erhöhen, oder Stärke meinen Schaden oder sonst was, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich da tun muss.
Aber gerade für EinsteigerInnen ist das ja eine Sache, die relativ unwichtig ist. Also in den allermeisten Einstiegsrunden, auch Einstiegskampagnen, wenn du mal 4-5 Spieleabende spielst, dann ist es ja immer noch so, dass die Einsteiger in Würfeln und die Spielleitung sagt, es ist so und so, und im besten Fall erklärt es vielleicht noch, warum jetzt die 20 ein guter Wurf war. Dass du dich da tief reinfräst in die Spielmaterie, in die Regeln, das kommt ja erst hinterher, wenn du erst mal nach dem zugänglichen Einstieg gemerkt hast, das macht ja wirklich Spaß und ich möchte mich jetzt damit intensiver beschäftigen. Ich möchte mich da jetzt reinfräsen. Aber das kommt ja erst später.
Ich muss jetzt den Nagel noch mal ein bisschen tiefer bohren, entschuldige. Du glaubst, der Einsteiger sollte sich erstmal für 100 Euro einen digitalen Würfel kaufen, damit er den einfachen Zugang hat, und später feststellt, das ist toll, dann nehme ich doch jetzt lieber die einfachen Würfel für 7 Euro von Temu, oder was?
Nein, aber wenn du zum Beispiel eine Einstiegsrunde leitest als Spielleitung, dann ist es einfacher, denen sowas zu geben. Es muss ja noch nicht mal jetzt sowas super Elektronisches sein. Ich erinnere mich, ich glaube, es war das Einsteigerset für Pathfinder, wo es zum Beispiel schon so simpel war, dass es bunte Würfel gab und jeder Würfel hatte eine bestimmte Farbe, also W4, W6, W8 und so weiter und so fort. Und es wurde dir angezeigt, was für eine Farbe du brauchtest für diesen Wurf. Also so ganz einfache Sachen, die EinsteigerInnen das einfacher machen. Du als Spielleitung brauchst du natürlich nicht. Aber wenn du zum Beispiel sagst, hier, ich gebe dir jetzt diesen Würfel, guck mal hier, coolen W20. Genau so einen Würfel brauchen wir jetzt zum Würfeln. Und wenn er grün leuchtet, siehst du schon, es hat funktioniert. Ist doch fantastisch.
Aber Philipp, damit das Ganze richtig funktioniert, muss der Würfel Kenntnis vom Charakter haben. Das heißt, jeder digitale Würfel gehört speziell zu einem Charakter, sonst funktioniert es nicht. Und dann ist die Zugänglichkeit wieder nicht da, beziehungsweise der Spielleiter müsste sagen, ich mache hier für 6 Einsteiger eine Runde, da kaufe ich mal für 600 Euro digitale Würfel.
Man kann immer das Haar in der Suppe finden. Es müssen ja jetzt nicht auch 600 Euro Würfel sein, ne? Aber ich formuliere es mal anders, um jetzt nicht unbedingt dieses 100 Euro Beispiel zu nehmen, weil, boah, 100 Euro Würfel, kranke Sache. Dinge, die den EinsteigerInnen helfen, das einfacher zu verstehen. Wie gesagt, zum Beispiel bei Pathfinder, verschiedene Würfelklassen haben verschiedene Farben oder so, sind immer gut.
Hm? Okay, verstehe ich. Ist in Ordnung. Bin ich bei dir. Ja, wir haben aber noch andere Convenience-Produkte für Rollenspieler, über die wir reden können, ja. Eine Sache, auf die du mich ja selber aufmerksam gemacht hast, waren diese fantastischen Duftkerzen. Also, erstmal haben diese Duftkerzen, wenn man sie lang genug abbrennen lässt, einen Würfel in sich drin, einen Überraschungswürfel. Was kommt denn da auf uns zu an Überraschung? Nur die Farbe oder welche Form oder weißt du da was drüber?
Ich habe es auch nur gesehen tatsächlich als Werbung in meinem Social-Media-Feed. Ich habe das ja deshalb an dich weitergeschickt, weil ich es so genial im Prinzip fand. Das ist wahrscheinlich in der Produktion unfassbar billig. Es gibt sogar auch ein paar Videos, das gibt es ja normalerweise für Schmuck beispielsweise. Du hast eine Kerze und da ist ein Schmuckstück drin und du kannst dieses super edle Schmuckstück halt rausbrennen, wenn die Kerze abgebrannt ist. Und Produktionskosten wahrscheinlich 1 Euro und das Schmuckstück ist wahrscheinlich 20 Cent höchstens wert. Ist alles auch bei Temu gekauft, die haben es einfach reingegossen. Und dann kostet aber so eine Kerze, die in der Produktion vielleicht 1 Euro kostet, 40 Euro oder so. Und das ist so genial. Bestimmt ist die Hälfte von den Kommentaren, die dann bei Social Media drunter steht, gefaked und gekauft, okay. Aber es gibt immer Leute, die sowas kaufen. Und dass so eine simple Idee nicht uns beiden gekommen ist, wir sind doch auch keine dummen Leute. Das ist das Schlimme daran, dass wir nicht auf diese Idee gekommen sind. Wir hätten so reich werden können. Scheiß doch auf Subversion, wo ja vielleicht einen kleinen Gewinn macht, aber damit hätten wir uns wirklich einen Phaeton kaufen können.
Also, dazu sind wir, glaube ich, zu ehrlich oder so. Weil ich stelle mir das gerade so in der Praxis vor. Ja? Die Spielrunde sitzt da, es ist ein super Flair. Der Spielleiter entzündet die Kerze für Tavernenduft, hat im Hintergrund auch noch die richtige Musik laufen. Ja, da dödelt also so eine Mittelalterband. Und es riecht, okay, nach was riecht es dann eigentlich in einer Taverne? Nach Bier, vielleicht sogar nach Erbrochenen und Urin. Ja, Schweinebraten vielleicht. Gibt es das auch in der veganen Variante? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls hast du da die Tavernenszene. Und dann passiert, pom, es passiert ja immer irgendwas. Zack, boom, jetzt. Zum Beispiel brechen Orks herein, entführen die schöne Wirtstochter und verschwinden mit ihrer Kanalisation. So, also muss der Spieler da kurz die Tavernenkerze ausblasen, durchlüften, Fenster wieder schließen und sagen, ihr verfolgt jetzt die Kanalisation, jetzt mache ich meine Kanalisationskerze an.
Naja, ich glaube, das ist so schon so ein bisschen ein Beispiel, wo du auch wieder das Haar in der Suppe suchst. Also einerseits, es gibt natürlich auch Spielgruppen, die den ganzen Abend in der Taverne verbringen, weil sie einfach nicht rauskommen, weil das so Ultra-ImmersionsspielerInnen sind. Aber davon abgesehen, ich glaube, es kommt ja auch so auf das Gesamtflair an, in Anführungszeichen, dieses Mittelalter-Fantasy-Flair. Wenn du, also zumindest so wie ich das schon erlebt habe, wenn du im Hintergrund irgendwelche Tavernmusik laufen lässt, dann wechselst du jetzt auch nicht unbedingt zwangshaft für jede Situation den Soundtrack, sondern lässt einfach im Hintergrund ein bisschen rumdudeln, weil es einfach schön rumdudelt.
Ah, nee, das finde ich furchtbar. Nein, nein. Wenn ich Musik überhaupt einsetze, dann wie im Film, das heißt, da kommt jetzt die Action-Szene, da starte ich einmal dieses Stück und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und dann ist erstmal wieder wenig. Weil wenn das die ganze Zeit läuft, dann wird es so einem Hintergrundbrei, das gefällt mir dann nicht so. Da würde ich auch nicht die Tavernenkerze die ganze Zeit brennen lassen. Aber das ist jetzt vielleicht meins. Und wenn du sagst, ich suche das Haar in der Suppe, da bin ich auch wirklich gut drin.
Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn du so eine Fantasy-Tavernszene hast und dann trinken alle ihr Bier oder ihren Wein aus richtig schönen Tonkrügen und dann plötzlich, ja, ihr müsst jetzt los, ins Abenteuer wartet und du zwingst deine Spielten, dass sie ihr Bier umschütten aus dem Tonkrug in so einen Weinschlauch, damit es jetzt wieder atmosphärisch passt.
Naja, das ist jetzt bei mir nicht so wirklich tragfähig, weil ich selten das normale Standard-Fantasy noch spiele. Aber ja, meinetwegen, ja. Dann ist da eben irgendwie die Begleitdrohne, die das Bier für dich hält oder so. Da findet man schon eine Möglichkeit, ja.
Ich glaube, mit dir möchte ich nicht spielen. Du bist mir viel zu immersiv.
Ja, Philipp, ich möchte mit dir auch nicht spielen, du bist mir viel zu USA.
Dabei halte ich mich so wenig an USA-Regeln, wenn ich Spielleitung bin. Du musst ja eigentlich konsequent sein und ich bin so nachgiebig, damit alle eine lustige Geschichte erleben. Wenn ich irgendwie mit einem Hardcore-USAler spielen würde oder einer Hardcore-USAlerin, die würde wahnsinnig werden, weil ihre Aktionen alle keine tödlichen Konsequenzen haben, weil ich möchte, dass alle glücklich sind am Ende.
Aber es ist doch nichts schlimmer als so der Standard-Dungeon-Crawl. Im Idealfall bittet dich Oma Erna um Hilfe, weil in ihrem Keller Ratten sind und du steigst dann also als Level-1-Kerl in dieses Dungeon runter, in den Keller wohlgemerkt, ja, und entdeckst da im Keller, im Weinfass einen Geheimgang, der sich über 25 Stockwerke und riesige Bodenpläne nach unten gräbt. Und unterwegs sind natürlich jede Menge Monster, die da unbemerkt die ganze Zeit gelebt haben. Wohlgemerkt, der Eingang ist nur im Keller und sonst nirgends. Und die haben da drin kein Versorgungsproblem. Also sprich, die essen ja auch irgendwas. Die haben immer frische brennende Fackeln und so weiter und so weiter. Und wenn da drin ein Schwarzmagier haust, dann hat er nicht irgendwie nur einen Schlüssel für seinen Geheimgang um den Hals hängen. Nein, er merkt sich das Ganze mit einem Rätselspruch bezüglich seiner Mutter, dass man dann mit dem Bild an der Wand dechiffrieren kann, in welcher Reihenfolge man welche Kerzen auspusten muss oder so. Ich habe es jetzt natürlich dramatisch überspitzt, aber gibt es nichts Unglaubwürdigeres als den Standard Dungeon Crawl?
Ich weiß nicht, ob es einen Standard Dungeon Crawl gibt oder... Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das früher in den Anfängen des Rollenspiels gab, wo sich noch niemand darüber Gedanken gemacht hat. Aber wenn ich mir so angucke, was für Dungeon Crawls ich zum Beispiel in letzter Zeit gesehen habe, vielleicht auch gespielt habe. Das sind zum Beispiel die coolen Sachen von Gazer Press oder der Karl-Heinz Zapf bei Schnutenbach. Das besteht ja auch nur noch aus Dungeon Crawls, wenn wir ehrlich sind. Oder Pathfinder. Ich lese ja relativ viel Pathfinder-Kram zurzeit. Ich wüsste jetzt nicht, dass da so viele ultra unglaubwürdige Sachen beieinander sind. Also spätestens in der Dungeon-Beschreibung habe ich immer irgendwie Hinweise gesehen, wo da stand, die Figur oder das Monster oder die Falle ist jetzt da, weil da und das ist auch logisch, weil das und das. Ich habe das so wie du das beschreibst, noch nie erlebt, wenn es nicht so ein automatischer Dungeon-Generator gab. Das gibt's ja auch, das ist ja eine relativ coole Erfindung. Die gibt's auch schon seit langer Zeit. Einfach nur Dungeon-Generator bei Google eingeben, da gibt's x Seiten, wo du einfach reinschreibst, ich möchte die und die Größe für meinen Dungeon haben, weiß ich nicht, 20 Räume und Schwierigkeitsgrad Stufe 7 und 5 Fallen und am besten ohne Sackgassen des Labyrinth. Und dann kriegst du einen automatisch generierten Dungeon. Da passiert das natürlich schon, dass es nicht logisch ist. Aber bei von Menschen erdachten und nicht spontan initiierten, sondern wirklich ausgiebig erdachten Abenteuern, Dungeon-Abenteuern, die auch am besten noch durchs Lektorat gegangen sind und Probe gespielt worden sind ganz oft, ist mir das zumindest bei modernen Sachen, die in den letzten 10 Jahren erschienen sind, so lange spiele ich ja, ist mir das noch nie untergekommen.
Ja, Philipp, ich muss ja hier auch meckern. Das wäre ja langweilig, wenn ich jetzt hier deiner Meinung wäre. Also muss ich Haare in der Suppe finden. Und wie gesagt, das mache ich gerne und gut. Und die Dungeon Crawls, die ich halt so erlebt habe, das waren so Fallen, die den ganzen Flur gefüllt haben, sodass du durch musstest und keine Möglichkeit hattest, außen rum zu kommen. Und hinter diesem Ding war dann links die Tür, wo das Zimmer der Orks drin war. Da standen also... Ja, ich sag jetzt mal, 10 männliche Orks auf so 20 Quadratmeter verteilt, seit, ich weiß nicht, Jahren, die dieses Dungeon verschlossen war und haben nur darauf gewartet, dass irgendwelche Helden über diese Falle drüber in diesen Raum reingehen. Ja, da hört's bei mir einfach so ein kleines bisschen auf, ja.
Das geht aber mir aber gut, völlig das genauso, das geht mir völlig genauso. Mein allererstes Mal Dungeon Crawl war so schrecklich, dass ich danach bestimmt 5 Jahre nicht mehr Dungeon gecrawlt habe. Das war, wir haben Dungeon Slayers gespielt, wenn ich mich nicht irre, müsste das das Abenteuer aus der Stadtbox gewesen sein. Wir sind in eine Höhle rein, zugegebenermaßen haben wir irgendwie Krach gemacht und dann sind einfach alle Goblins oder was es waren, die es in diesem ganzen Dungeon gab, auf uns zugerannt. Wir haben alle abgeschlachtet, es waren vielleicht 20 Stück oder 30 Stück. Also es war ein ewig langer Kampf und das war's. Und dann war die komplette Höhle leer und wir sind einfach von Raum zu Raum gegangen, haben geguckt, ah, okay, Schatz, nehme ich. Aha, Schatz, nehme ich. Aha, Schatz, nehme ich. Das war mein erstes Dungeon-Crawling-Erlebnis und danach habe ich bestimmt 5 Jahre oder 6 Jahre keinen Dungeon-Crawler mehr gespielt und habe immer gesagt, wie scheiße Dungeon-Crawler sind.
Kann ich gut verstehen. Ja? Und obwohl ich mir immer so Mühe gebe, dass ich meine Bodenpläne, wenn ich überhaupt welche mache, immer sehr authentisch mache, habe ich auch schon Wohnungen entworfen, wo dann halt die Toilette gefehlt hat. Ja, die Leute leben da und müssen dann auf die Toilette gehen, zum Burger King oder keine Ahnung was.
Das ist ja nicht mal so ultra unrealistisch. Also ich weiß nicht, bei dir im Goldenen Westen vielleicht, aber wo ich zum Beispiel in Halle noch gewohnt habe und habe in Halle ja nach meiner Ausbildung mir noch ein bisschen Geld verdient, unter anderem, weil ich in der ambulanten Pflege gearbeitet habe und bin tatsächlich durch die ganzen Stadtteile getingelt und habe da kranke Leute betreut. Da gab es überraschend viele Wohnungen, die nicht irgendwie 200 Jahre alt waren, die zum Beispiel keine eigene Toilette hatten, sondern eine Flurtoilette für den ganzen Gang oder sowas. Das ist ja selbst jetzt, ich fahre jetzt nach Berlin jetzt zur DWE Bash in Berlin, Smackdown, so eine große Wrestling-Veranstaltung. Und wir suchen gerade nach Hotels und da gibt's überraschend viele Hotels noch in Berlin, wo es keine Toiletten im Zimmer gibt.
Mhm.
Zumindest wenn du in der Preisklasse bist, die ein bisschen niedriger ist. Wenn du dann irgendwann bei 3 Sternen oder so bist, klar, gibt's eine eigene Toilette, aber wenn du so unten drunter bist, gibt's Gangtoiletten teilweise.
Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass in diesem Gespräch noch auf Toiletten zu sprechen kommen, aber so ist das Leben nun mal, ja.
Genau.
Also das ist dein Aufreger 2024, beziehungsweise vergangenen Jahres 23 bis April 24, dass es auf dem Flur Toiletten gab.
Immerhin gab es Toiletten. Ja, dann ist unsere erste Sitzung beim Dr. Philipp Sommer vorbei. Fühlst du dich schon wieder ein bisschen ausgeglichener, weil du all die Dinge ansprechen konntest, die du nicht mochtest?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mich jetzt erst so richtig warm geredet. Wir könnten jetzt direkt nahtlos weitermachen.
Vielleicht wird das eine Tradition, dass wir immer zum 1. April jeden Jahres so eine Folge machen. Wir hatten ja schon mal so was Witziges, als wir die Porno-Folge hatten am 1. April. Oder zumindest die Erotik im Rollenspiel-Folge, in der es auch um Pornos ging. Vielleicht ist das jetzt auch wieder so eine Tradition, die wir tatsächlich mal fortführen auf der 2. Folge.
Du meinst eine Tradition mit mehr als einem Event, ja. Gut, das wäre schon ratsam, damit es so richtig wirkt, ja. Also, meinen Segen hast du, der 1. April soll dem Rant gehören, dem nicht ganz ernst gemeinten Rant. Und alle, die mich nicht kennen, ja, ich bin halt so ein Krittler. Ich bin aber nicht wirklich böse, ich verspreche es euch.
Ja, du bist ein ganz lieber eigentlich. Das ist schon wahr. Das ist schon
oh,
wahr.
Mach mein Image nicht kaputt.
Gut, dann danke ich dir, dass du Zeit für eine Sitzung hattest, den Frust von der Seele reden konntest. Ich hoffe, ich konnte wenigstens ein bisschen dich wieder auf den Boden bringen. Und jetzt muss ich quasi direkt anfangen, die Folge zu schneiden, weil wir nämlich sehr, sehr, sehr knapp vor dem 1. April aufgenommen haben. Und naja, wenn ich schon sage, es ist die 1. April-Folge, muss die halt auch zum 1. April kommen.
Ja, ich danke dir auch, lieber Dr. Philipp, der Nerd, dem die Nerds vertrauen. Ich hab's sehr genossen, vor allem den gegenseitigen Austausch, das gewisse Sparring. Und vielleicht hilft's mir doch in meinem Seelenheil. Vielleicht schlafe ich heute Nacht ein kleines bisschen ruhiger.
Und dann träumst du von schrecklichen Dungeon Crawls, ohne Toiletten, aber mit Monstern, wo niemand weiß, wo die herkommen.
Genau, und ich nehme dabei meine Dungeon-Duftkerze natürlich mit dem Original Dungeon-Duft.
Und es klingelt der Temu-Bote.
Ja, mit 9 Würfeln. Digitale Würfel.
Dann alle Links, natürlich auch zu dem ganzen Kram von Micha, sind in den Shownotes. Und ihr wisst wie immer, wenn es euch Spaß gemacht hat, 5 Sterne, iTunes und so weiter. Ach, ihr wisst alles, was ich meine. Ja, ob das was hilft, dass man immer sagt, man soll es machen. Jasmin ist ja die Social-Media-Expertin in meinem Freundeskreis, liebe Grüße übrigens, und sie hat gesagt, man muss immer und immer wieder die Leute dazu bringen, dass vielleicht einer von den paar hundert HörerInnen pro Folge mal draufklickt. Naja, seitdem ich das sage, gehen auch die Klicks und die 5 Sterne ein bisschen hoch, also möglicherweise hat sie recht.
Das Thema hättest du nicht anschneiden sollen. Wir könnten gleich weiter ranten über Däumchen ist ein Träumchen und sonst irgendwas.
Aber eine Sache habe ich vielleicht doch noch tatsächlich, die zum Thema passt. Du bist doch quasi mehr so in der Jugendszene aktiv, weil du so coole Sachen spielst wie Cyberpunk und Shadowrun und sowas.
Gott im Himmel, ich bin deutlich älter als du.
Aber du bist viel cooler als ich. Was bedeutet denn dieses Mach das Plus weg? Die sagen irgendwie immer bei den ganzen Videos, mach das Plus weg und ich sehe kein Plus.
Ah, in deiner App gibt's oben drin das Plus für Folgen. Diesem Ding folgen und danach wird es ein Haken. Also wenn du auf Plus klickst, dann wird es danach ein Haken. Mach das Plus weg, heißt folge mir.
In welcher App?
Podcast-App, zum Beispiel Apple Podcasts.
Hab ich nicht.
Ja, gut, es ist halt, du kommst ja aus dem Osten, da hat man halt die Podcast-App nicht.
Die besten letzten Worte. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Jahr, Philipp. Ciao, mach's gut.